Amen. Liebe Gemeinde, wir sind gerade durch die Lieder, durch die Texte ans Kreuz geführt worden. Staunend stehe ich hier, haben wir gesungen. Hier fängt Hoffnung an. Hier bete ich dich an. Am Kreuz bestaunen wir Gottes Liebe. Am Kreuz beten wir Christus an. Darum steht das Kreuz bei uns hier im Gottesdienstraum groß, freistehend, etwas in den Raum reingehückt, rückt, erhaben. Es steht hier, dass wir es bestaunen können, und es steht hier, dass wir hier mit dem Kreuz vor Augen Jesus Christus anbeten können. Aber das Kreuz ist doch ein Hinrichtungsinstrument. Der Hingerichtete wird in seinen Todesstunden grausam gefoltert, und in seinem Todeskampf wird er auch noch öffentlich zur Schau gestellt. Man gewöhnt sich so leicht an den Anblick des Kreuzes. Vor einigen Tagen hatte ich meinen Roman auf meinem Schoß liegen, ein historischer Roman über den Kaiser Vespasian. Auf dem Cover Männer, die im Feuer mit Schwertern kämpfen. Mein Sohn kam, um mir seine Mathehausaufgaben zu zeigen, und dann sagte er: Papa, das Bild ist gruselig. Ich hatte mir das Bild gar nicht so richtig angeschaut. Ich lese gerne Krimis, Fantasies und historische Romane, und da stumpft man dann doch irgendwie im Blick auf die Covergestaltung irgendwann ab. Oft weiß man gar nicht, was auf dem Buch überhaupt abgebildet ist. Man gewöhnt sich auch an den Anblick des Kreuzes. Aber machen wir uns das mal bewusst, wie ungeheuerlich das ist. Jesus Christus, Gottes Sohn, lässt sich hinrichten. Sehenden Auges geht er in den Tod. Er stirbt, gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern, einer von ihnen. Und alle sollen den Sterbenden, die Sterbenden sehen. Machen wir uns das klar, das Kreuz ist nicht bloß ein Symbol, ein Erkennungszeichen der christlichen Kirche. Am Kreuz hat Christus für uns gelitten. Liebe floss blutrot, haben wir gerade gesungen. O Haupt voll Blut und Wunden. Allzu viel Blutmetaphorik kann ich nicht gut vertragen, und streng genommen, Christus ist ja nicht verblutet, er ist erstickt. Aber ich finde, hier passt es. Christus hat gelitten, damit wir leben. Es hat ihn sein Leben gekostet. Er hat für uns geblutet. War das nötig? Ich möchte die Frage heute mal stellen. War das nötig? Ich weiß, dass diese Frage manche beschäftigt. War das nötig? Musste Christus sterben, um uns zu erlösen? Und ist das ein Zeichen von Liebe, dass Gott seinen Sohn gab? Ist das nicht eigentlich grausam? Die Evangelisten schreiben, es musste so kommen. Es sollte so sein, damit durch den Versöhnungstod Christi Menschen Gottes Gnade finden. Musste das so kommen? War das wirklich nötig? Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass Christus auf die Erde kommt, um Menschen liebevoll zu begegnen. Eine Frau hat er aufgerichtet. Ein Mann hat er die Hand geheilt, einer Frau hat er die Schuld vergeben, ein Mann hat er sogar vom Tod zum Leben auferweckt. Und Christus hat Liebe gepredigt, und er hat sie nicht nur gepredigt, er hat sie praktiziert, er hat sie gelebt. Er hat Menschen beigebracht, Gott dem Vater im Himmel zu vertrauen und sich zuversichtlich im Gebet an ihn zu wenden. Das hätte er doch alles tun können. Die Liebe Gottes hätte ein Gesicht bekommen. Wir hätten erfahren, dass Gott uns gnädig gesonnen ist und dass er uns die Hand zur Versöhnung reicht, wenn wir ihm den Rücken kehren. Das hätte Christus alles tun können. Aber war es nötig, dass er stirbt? Musste es sein, dass er am Kreuz zwischen zwei Verbrechern hingerichtet wird wie einer von ihnen? Das feiern wir heute. Das ist der Anlass dieses eigenartigen Festgottesdienstes. Ich finde das nicht selbstverständlich. Ich finde das auch irgendwie befremdlich. Das ist doch kein schöner Anlass. Warum feiern wir die Hinrichtung Christi am Kreuz? Wir spüren, dass eine schwere Last auf der Menschheit liegt. Wir spüren die Angst von Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich um ihre Lieben in der Heimat große Sorgen machen. Und wir teilen die Entrüstung über das gottlose Terrorregime im Iran und ihre skrupellose Gewalt gegen Menschen, die nur um ihre Freiheit kämpfen. Die Gewalt in diesen beiden Ländern kommt uns besonders nahe, weil wir Menschen unter uns haben, die da ihre Heimat haben und deren Familien und die davon erzählen. Und da wird uns dann auch bewusst, was es bedeutet, dass Krieg, Gewalt und Tyrannei an vielen Orten wüten. Jemen, Syrien, Myanmar, Südsudan, Zentralafrika, Mali, im Osten des Kongo, Nordkorea. Die Liste würde sich noch fortsetzen lassen. Das ist kaum auszuhalten, sich vorzustellen, was das für die vielen Menschen bedeutet. Gegenüber Nachrichtenbildern kann man vielleicht abstumpfen, nicht jedem gelingt das. Aber wenn dann Menschen davon erzählen, was in ihrer Heimat geschieht, gelingt das nicht mehr, das sich auf Distanz zu halten. Wir spüren die Wut und die Traurigkeit und die Angst und wir nehmen daran Anteil. Manchmal ist das alles, was wir tun können, und das ist überhaupt nicht wenig. Das ist sogar sehr viel. Zuhören und Anteil nehmen bedeutet sehr viel. Die Last der Welt ist erdrückend. Die Gewalt nimmt ein monströses Ausmaß an. Wie viel bedeutet es da, dass Christus am Kreuz stirbt? Gottes Sohn tritt an die Stelle der Leidenden. Er stirbt den Tod, den unschuldige Menschen sterben. Wenn ein Mann ermordet wird, wird Christus ermordet. Und wenn einer Frau Gewalt angetan wird, dann wird Christus Gewalt angetan. Gottes Sohn tritt an die Stelle dieser Menschen. Zwei Menschen werden zusammen mit Christus gekreuzigt. Viele andere vor und nach ihm auch. Einige schuldig und andere unschuldig. Und Christus stirbt zwischen ihnen, in ihrer Mitte. Er beugt sich unter die Last der Welt. Christus, der das Leben ist, geht mit den Menschen in den Tod. Und davon erzählt das Kreuz. Und Gott fand, das Kreuz ist nötig. Das musste sein, dass Christus stirbt. Er wollte bis zum Ende dabei sein, gekreuzigt zwischen denen, die als Opfer von Gewalt ihr Leben lassen. So ist Gott, das ist ihm wichtig. Wir sagen, Christus ist wegen unserer Sünde gestorben. Und ich frage noch einmal, war das nötig? Musste das so sein, dass Gottes Sohn zur Überwindung unserer Sünde stirbt? Als Kind habe ich gedacht, manchmal nehme ich mir aus unserem Bonbonglas zu viele Bonbons. Zwei am Tag waren erlaubt und manchmal habe ich mir mehr genommen, sogar viel mehr. Irgendwie dachte ich, dafür müsse Jesus wohl gestorben sein, denn ich war sonst eigentlich ein ganz braves Kind. Wenn Christus wegen meiner Sünde ans Kreuz gegangen ist, dann müssen es wohl die Bonbons gewesen sein. Irgendwie konnte ich das nicht glauben. Ich habe dann einfach aufgehört, darüber nachzudenken. Unsere Sünde ist doch nicht so monströs wie diese Last, die Kriege und Tyrannei über die Welt bringen. Steht es so schlimm uns, dass Christus für uns sterben musste? Ich finde, wir sind doch eigentlich ganz nette Leute, oder nicht? Die Sünde ist diffizil, es ist ganz schön knifflig mit der Sünde. Sie ist gemein und niederträchtig. Sie übt eine zerstörerische Macht über Menschen aus und manchmal ist sie trotzdem kaum zu packen. Da klagt eine Frau, sie würde so oft in denselben Fehler machen, in schlechte Gewohnheiten, die immer wiederkehren. Sie erzählt davon und sie weint. Es quält sie ganz sichtlich. Sie ist in einen Sumpf geraten und da kommt sie nicht mehr heraus. Aber sie kann doch um Verzeihung bitten. Sie kann doch fragen, ob Versöhnung oder Neuanfang möglich ist. Nein, das würde sie nicht tun. Ihre Würde würde das verletzen. Es ist deutlich, Ihren Tränen zum Trotz würde sie jetzt in derselben Situation wieder dasselbe tun, auch wenn sie weiß, wohin sie das geführt hat. Ein familiärer Streit um materielle Dinge, wie es sie so viele gibt, aber in diesem Streit ereilt ein Familienmitglied ein Herzinfarkt und es stirbt. Die Familie ist danach noch unversöhnlicher als vorher schon, denn sie geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Eine junge Frau, sie ist fröhlich und gesellig, sie glaubt an Christus und das bedeutet ihr viel. Und dann in einem Hauskreis öffnet sie ihr Herz und erzählt, na, ewig leben, das kann ich mir nicht vorstellen, das macht mir sogar Angst. Ich weiß nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Ewigkeit aushalten würde. Die Sünde ist ganz schön diffizil, ganz schön knifflig ist es mit der Sünde. Sie beeinflusst unser Leben von der Wurzel her und so richtig kommt man ihr nicht auf die Spur. Ist das Sünde, wenn sich jemand nicht auf die Ewigkeit freuen kann? Hilft es, das Sünde zu nennen, wenn Menschen zerstritten sind? Provozieren wir damit nicht, dass sie sich noch mehr gegenseitig die Schuld zuschieben? Muss man einen Menschen, der sich aus dem eigenen Lebenssumpf nicht befreien kann, auch noch damit belasten, dass man ihn einen Sünder nennt? Die Sünde ist nicht leicht zu greifen. Manchmal wird sie bagatellisiert, wenn ich zum Beispiel abends sündige und wieder eine ganze Tüte Chips ganz alleine esse. Und oft wird die Sünde auf die Schuld beschränkt. Der Sünder ist schuld, dass sein Leben nicht gelingt und dass er anderen Unrecht zufügt. Und wer ist schon gerne schuld? Wenn wir auf die Sünde mit urteilenden Augen schauen, wer ist schuld, dann fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen. Aber Sünde ist nicht nur Schuld, sie ist auch Schuld, aber nicht nur. Sünde ist ein Verhängnis. Sie hat Macht. Sie knechtet Menschen. Manchmal sind wir ihr hilflos ausgeliefert und wenn wir uns dafür auch noch die Schuld geben, dann macht es das nicht unbedingt leichter. Oft ist Sünde wie eine Fessel. Sie hindert uns, das Leben zu ergreifen, das Gott für uns vorgesehen hat. Sünde weckt Scham. Da stimmt etwas nicht. Da ist etwas in meinem Leben falsch. Dafür schämt man sich. Was, wenn andere davon erfahren? Ich will ja lieber selber nicht darauf schauen. Wenn die Bibel recht hat, dann sind wir alle auf die eine oder andere Weise in die Sünde verstrickt. Und da kommen wir nicht aus eigener Kraft heraus. Sünde nimmt uns die Luft zum Atmen. Sie beraubt uns des Reichtums, den das Leben für uns bereithält. Und in letzter Konsequenz bringt sie den Tod über Menschen. Es ist wie bei der jungen Frau, von der ich erzählte. Eigentlich ist sie lebensfroh und freundlich, aber ewig leben, das macht ihr Angst. Warum? Das Leben ist doch schön. Sünde knabbert am Lebensmut. Ist das nicht erschütternd? Da ist etwas in meinem Leben und ich bekomme es nicht gepackt. Etwas Dunkles, etwas Schuldhaftes, Schambesetztes. Es ist nicht richtig. Und ich werde damit nicht fertig, ich komme da nicht heran. Und vielleicht traue ich mich da auch gar nicht heran. Und Christus sagt nicht, ach komm, du schaffst das schon. Du musst es nur anders anpacken, ich gebe dir mal einen guten Rat. Nein, aus dieser Verstrickung kann ich mich nicht befreien. Da helfen auch keine Ermutigung und kein guter Rat. Was Sünderinnen und Sünder wirklich brauchen, ist jemand, der an ihre Seite tritt. Jemand, der sagt, ich mache es gut. Christus wird gekreuzigt zwischen den beiden Menschen, die ihre Schuld ans Kreuz gebracht hat. Er beugt sich mit Menschen unter die Last der Sünde, Menschen, die Sünde selbst nicht mehr ertragen können. Und da fühle ich mich ernst genommen. Das Kreuz nimmt Menschen in der Not der Sünde ernst. Christus tritt an unsere Seite, wenn wir aus dieser Verstrickung nicht mehr herausfinden. Er urteilt nicht, er versteht. Er beschämt nicht, er macht Mut. Es gibt einen Weg zu neuem Leben, denn Christus, der das Leben ist, tritt an unsere Seite. Er sagt Ja zu uns, Ja zu unserem Leben und Ja zu unserer Zukunft. Ich mache es gut, sagt er. War es nötig, dass Christus stirbt? Musste das sein? Das ist eine große Frage. Offenbar fand Christus, dass es nötig ist. Ihm war es wichtig. Wir sind ihm so wichtig. Unsere Freiheit lässt er sich das Leben kosten. Und warum hat Christus uns gerade ausgerechnet durch den Tod am Kreuz erlöst? Warum nicht anders? Ich weiß es nicht. Das ist auch so eine große Frage. Gott wollte es so. Und ich merke, das spricht zu mir. Da ist etwas geschehen und das geschieht immer wieder, wenn der Gekreuzigte in das Leben von Menschen tritt. Amen.